einen gediegenen Feierabend oder Start in den Tag an alle Zuschauer da draußen. Ich darf mich euch einmal vorstellen. Mein Name ist Aaron Schwiegel und ich studiere Soziologie, Politik und Wirtschaftswissenschaften an der ZU. Und mein Ziel ist es, ein wenig von der Expertise, die sich in der berühmt-berüchtigten ZU-Bubble befindet, mit der Welt zu teilen. Wie viele studierende Zuhörer wissen, gibt es am laufenden Band Vorträge an der ZU, die von namenhaften Persönlichkeiten abgehalten werden und zum Teil gleichzeitig an einem Abend stattfinden. Meiner Meinung nach werden diese nicht genug gewürdigt, beziehungsweise kommen in ihrer Tragweite und Aussagekraft zu kurz. Es sollte die Möglichkeit geben, dieses Wissen zu sichern und nutzbar zu machen. Was meine ich damit? Statecraft ist ein von mir ins Leben gerufenes Podcast-Projekt, welches die Vorträge und Talks der so vielfältigen Initiativen an unserer Universität verwertet und ihnen den Respekt zollt, der ihnen gebührt. Kommen wir zu meiner Agenda. Ich werde im ersten Teil des Podcasts die Impulsvorträge des jeweils externen Vortragenden aufnehmen und in einem zweiten Teil mit einem Experten, sei es Studierender oder Dozentin, diskutieren, reflektieren und den vorangegangenen Vortrag nutzen, um in die Thematik einzusteigen. Hierbei starte ich mit der Ihnen vorliegenden Pilotfolge, welche auf einem Impulsvortrag von Stefan Cornelius in dem Format des Global Talks der studentischen Initiative Club of International Politics beruht. Stefan Cornelius hat in seinem Vortrag über die aktuelle Dynamik der US-Politik referiert und erklärt, warum die Präsidentschaftswahl im November zur globalen Wegmarke für die Phänomene Lüge und Identität wird. Der deutsche Journalist, Publizist und Leiter des außenpolitischen Ressorts der Süddeutschen Zeitung hat selbst langjährig als Korrespondent aus Washington berichtet und setzt sich seitdem intensiv mit der Thematik auseinander. Darauf folgend begrüße ich recht herzlich Professor Dr. Dietmar Schirmer, den ich auf unserem idyllischen Dach der Universität interviewen durfte. Professor Schirmer ist akademischer Mitarbeiter mit Lehraufgaben beim Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt auf europäischen Institutionen und hat selbst lange in den Vereinigten Staaten gelebt und doziert. Ich muss mich vorab für die zum Teil schlechte Aufnahmequalität entschulden, da der erste Vortrag online aufgenommen wurde. Dann bleibt mir nur noch viel Spaß zu wünschen und gerne zu reger Kritik und Feedback einzuladen. Dieses könnt ihr mir gerne an a.schwiegel@zeppelin-university.net senden.
Die Spaltung, man sieht es also, ist angekommen in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, schon viel, viel länger in den USA. Sie drückt sich dort in Gewaltbereitschaft aus. Und natürlich in einer politischen Instrumentalisierung, die schließlich eine Präsidentschaft von Donald Trump möglich gemacht hat. Was ist die Diagnose? Was geschieht da gerade mit der Gesellschaft? Wir sehen große, große Gesellschaftsgruppen, die einerseits ökonomisch, ja, im Prinzip in ihrer Lebensform angekommen sind, die ein sehr, sehr ausgeglichenes und saturiertes Leben führen, andere wiederum nicht. Wir sehen aber Gesellschaften, die in verschiedener Form auf der Suche nach Halt sind, die geprägt sind von Verlustängsten, von dem Gefühl der Entwertung ihrer Person. Sie haben diese Verlustängste oder dieses Gefühl der Entwertung, was eben ihren Bildungsbezug angeht, beruflich, sozial, kulturell. Sie sehen, dass Gesellschaftsgruppen desorientiert sind, desorientiert dadurch, dass die technologischen Wandel zu schnell abverlaufen, dass sie nicht mehr mitkommen, dass die Kommunikation sie überfordert, dass die Hochgeschwindigkeitskommunikation, in der wir alle mit unseren ausgelagerten Gehirnen in der Hosentasche leben, Gesellschaften, die mit den politischen Verschiebungen nicht mehr zurechtkommen, weil sie keinen Halt und keine Stabilität mehr liefern, auf Dauer nicht angelegt sind. Und in dieser Form der Desorientierung wächst ganz naturgemäß der Wunsch nach Abgrenzung, nach Zugehörigkeit und nach Bestätigung. Das sind ganz natürliche menschliche Instinkte, um auch diesem Gefühl für diese historische Umwälzung, in der wir alle leben, entgegenzuwirken. Das Thema, das all diese Menschen auf der Suche vereint, ist das Misstrauen gegenüber Eliten und Institutionen. Das ist ein Thema, auf das man sich sehr schnell einigen kann, wenn man spürt, dass da draußen die Welt sich verändert, dann muss ja irgendjemand dran schuld sein. Schuld sind im Zweifel diejenigen, die regieren oder die vermeintlich die Macht haben, die Medien, die Vorstandsvorsitzenden, die Leute mit dem Geld oder natürlich die, die im Bundestag sitzen oder die im amerikanischen Kongress sitzen. Diese kulturelle und identitäre Desorientierung bricht sich also Bahn und sucht sich neue Wege auf der Suche nach der Wahrheit. Und diese Suche nach der Wahrheit ist gar kein allzu neues Phänomen. Das gab es in der Geschichte schon sehr, sehr oft. Die Frage ist, ist Wahrheit tatsächlich Ansichtssache? Sie sehen hier Hannah Arendt, ein ikonografisches Foto der Philosophin, deutschstämmige, jüdische. Emigrantin, die dann in den USA lange gelebt hat und eben aus der Prägung der totalitären Regime des frühen 20. Jahrhunderts, also des der nationalsozialistischen Diktatur, aber auch des stalinistischen Systems, ihre philosophischen Abhandlungen auch über Lüge und Wahrheit geschrieben hat. Aber sie war natürlich nicht die erste. Philosophiegeschichtlich ist das Thema Lüge und das Thema Identität im Prinzip seit der frühesten Zeit der Denker, seit der Antike, Gegenstand der Auseinandersetzung. Es ist dokumentiert in Platons Höhlengleichnis. Sie erinnern sich vielleicht, haben es vielleicht selbst mal gelesen, das Bild der Menschen, die gefesselt in einer dunklen Höhle sitzen, auf eine Wand schauen, die das Gesicht nicht drehen können zum Höhleneingang und irgendwann an dieser Wand Schatten ausmachen, Bilder ausmachen, Bewegungen ausmachen. Und sie fangen an, das, was sie da sehen, an der Wand zu deuten und dem eine Wahrheit beizumessen, zu sagen, was das ist, was es für sie bedeutet, was es für eine höhere Macht sein könnte. Sie sehen aber nicht hinter sich, wo tatsächlich diese Schatten erzeugt werden durch Lichtspiele, durch bewusste Schattenspiele, durch andere Akteure, Figuren, die an der Mauer unterhalb der Höhle vorbeigehen und einfach Schatten werfen. Und derjenige, der dieser Höhle entkommt, nach außen geht und sieht, was tatsächlich dort vorgeht, kommt zurück und dringt aber nicht durch mit seiner Wahrheit, mit seiner Lesart dessen, was er für die neue Realität sieht, weil die überwältigende Zahl der Menschen eben die Mauer nur gewöhnt ist und die Schattenspiele gewöhnt ist und deswegen tatsächlich der vermeintlichen Wahrheit keinen Glauben schenkt. Das zeugt davon, dass der Mensch das die nicht unbedingt offen ist für die Wahrheit oder für die neue Erkenntnis, für die Aufklärung. Die Aufklärung selbst war, die historische Phase der Aufklärung war das beste Beispiel für eine revolutionäre Umbruchssituation, wo Beharrungskräfte gegen neue Kräfte schwere Kämpfe gefühlt haben. Es ist ein wiederkehrendes Motiv der Menschheit. Der Reiz des Bekannten ist einfach attraktiver. Sokrates hat versucht, dass Thema Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit einzufangen. Also er war als Moralphilosoph eher unterwegs auf dem Dampfer, dass Wahrheit vielleicht nicht so leicht zu definieren ist, wohl aber dass man aber sich sozusagen der Erkenntnis nähern kann über die Diskussion von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Bei Leibniz haben wir dann das Thema geteilt in zwei, oder sehen wir das Thema geteilt in zwei Kategorien, die sich auch bis heute noch halten, die auch Hannah Arendt sehr stark benutzt. Das eine ist die Vernunftwahrheit, wie er es nennt, also die mathematische, wissenschaftliche, die philosophische Wahrheit. Leibniz selbst war ja Mathematiker. 2 + 2 = 4, das ist eine Vernunftwahrheit, auf die wir uns relativ zügig verständigen können. Und demgegenüber steht die Tatsachenwahrheit, eine Wahrheit, die sich durch sozusagen einen gesellschaftlichen Konsens ergibt, die sich durch vielleicht auch historisches Bewusstsein ergibt. Deutschland ist 1914 in Belgien eingefallen, ist eine Tatsachenwahrheit. Aber Clemenceau, der französische Premier, hat dann später gesagt, er sei sich nicht sicher, ob diese Tatsachenwahrheit historisch Bestand hat, wenn nämlich das dann einsetzt, was wir auch später in der Geschichte gesehen haben, dass Geschichte umgedeutet wird, dass sie manipulierbar ist. Stalinistischen Geschichte sehen wir, in der Zeit Stalins sehen wir massive Bemühungen, auch erfolgreiche Bemühungen, Geschichte umzudeuten. Geschichtsbücher werden bis heute umgeschrieben, in vielen autoritären Staaten auch. Geschichte ist insofern auch Gegenstand also dieser Debatte um Tatsachenwahrheit. Alle politischen Philosophen der Neuzeit sehen, dass Wahrheit natürlich von der politischen Macht missbraucht werden kann. Hobbes, Jefferson, all die großen Autoren, die über Demokratie geschrieben haben. Jefferson, der in der Verfassungsdebatte um die amerikanische Verfassung, die Unabhängigkeitserklärung, danach die Verfassung, Wahrheit als self-evident, als zwingend logisch erklärt hat. Und wie weit ist er denn gescheitert, wenn wir heute nur den zweiten Verfassungszusatz zu den Waffen sehen, es also erlaubt, quasi Milizen aufzubauen und quasi den Amerikanern heute die verfassungsrechtliche Ableitung liefert, dass sie eben ihre Waffen tragen können. Ist das self-evident, so wie er es gesehen hat? Ich bin mir da nicht sicher. Also Sie sehen, es ist sehr, sehr schwierig, sich auf eine Wahrheit zu verständigen. Hannah Arendt will ich jetzt ganz kurz vielleicht noch zwei Sätze zu sagen. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. In der ein paar Kernsätze gesagt. die bis heute gültig sind und die vor allem wirklich uns das Phänomen Trump erschließen, auch vielleicht das Phänomen dessen, was wir da heute in Deutschland im Nukleus bereits erleben, nämlich einer Kampf um Identität, ein Kampf um Wahrheit. Und sie sagt, Meinung gehört zu den unerlässlichen Voraussetzungen politischer Macht. Das ist absolut richtig. Es wird um Meinung gerungen. Wenn Sie zwei Parteien haben, die gegeneinander antreten, dann ringen die um ihre Sicht auf Politik, auf das, was sie umsetzen wollen. Insofern gehört Meinung zur Politik. Es ist also absolut zwingend für eine Demokratie, Meinung zu ertragen. Im Gegenteil sogar, jeder, der den Anspruch erhebt, absolute Wahrheit zu erheben, der vorgibt von Meinung unabhängig zu sein, der legt ja in Wahrheit die Axt an die Wurzeln des Politischen und an die Legitimität der Demokratie. Auch das ist in der philosophischen oder in der logischen Ableitung absolut schlüssig. Sie sagt auch, niemand hat die Wahrhaftigkeit zur politischen Tugend gerechnet. Also es ist nicht unbedingt zwingend für die Politik, dass sie sich wahrhaftig gibt. Im Gegenteil, wir sehen überall immer, dass die Lüge eingesetzt wurde, auch als Mittel der Politik. Wir sehen, dass das beginnt bei sozusagen den offiziellen Lügen, die erlaubt sind durch das Mittel der Geheimhaltung. Jeder demokratische Staat hat Geheimhaltungsmethoden, Verschlusssachen, Dinge, die er eben den Bürgern vorenthält. Wenn Sie sich erinnern, vielleicht können Sie sich erinnern, als wir die islamistische Terrorwelle hatten, auch in Deutschland wurde mal ein Fußballspiel abgesagt in Hannover. Der damalige Innenminister Thomas de Maizière sagte, wenn Sie die Wahrheit wüssten, wüssten Sie, warum ich so entschieden habe. Und allein die Andeutung, dass er eine andere Wahrheit wusste, hat zu einem Shitstorm geführt. Der Mann musste sich rechtfertigen, warum er diese Dinge vorenthält. Aber das sind erlaubte Mittel der Politik, die Geheimhaltung, natürlich auch die Notlüge, die Teilwahrheiten, die man nur sagt. Und wir haben auch festgestellt bei Trump, die moralische Entrüstung wird die Lüge nicht zum Verschwinden bringen. Die Lüge ist sehr, sehr stark. Sie ist attraktiv. Sie ist tatsächlich das, was auch viele Leute hören wollen. Und sie haben am Eingang die 20.000 Unwahrheiten oder Ungenauigkeiten bis hin auch zu plumpen Lügen von Trump erwähnt, die die Washington Post agiert hat. Es nutzt wenig, dass wir dagegen anargumentieren, wie wir das nun über 4 Jahre getan haben. Wir sehen an dem konstanten Zuspruch, den Trump genießt, wie sehr die Menschen einfach zufrieden sind, wenn sie diese Form der Wahrheit oder eben der Lüge präsentiert bekommen, weil es ihnen einen Rahmen gibt, weil es ihnen tatsächlich einen Halt gibt. Es ist außerdem sehr schwierig, sich auf eine Wahrheit der Politik bei sehr komplexen Themen zu verständigen. Ist Kurzarbeit ökonomisch gut oder ist es schlecht? Es ist nicht mal ein kleines Thema, es ist ein sehr wuchtiges Thema. Der Tabubruch und die Lüge ist natürlich auch ein großer Reiz für die Politik, weil sie Mehrheiten möglicherweise verspricht, weil sie Polarisierung erzeugt, weil sie sofort Zuspruch generiert. Denken Sie an Gaulands Satz vom Nationalsozialismus als Fliegenschiss der Weltgeschichte. Das ist ein Tabubruch, aber dieser Tabubruch ist natürlich gezielt gesetzt, um zu polarisieren, um eine neue Wahrheit in die Welt zu setzen, um eine neue Deutung in die Welt zu setzen und damit Mehrheiten zu bekommen. Wir sehen es an der Rassismusdiskussion, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, nach der Polizeigewalt in den USA, die auch dann Deutschland und Europa erreicht hat, in der Frage um koloniale Vergangenheit. Wie sehe ich ein Denkmal? Was sehe ich in diesem Denkmal? Ist es die Aufzeichnung der Geschichte? Ist es die Aufzeichnung eines historischen Fehlverhaltens? Ist es eine Wahrheit, die wir dort uns mal irgendwann vor 100 Jahren erlaubt haben und die wir nun als unwahr erkannt haben? Das sind die großen, großen Themen, die Identitätspolitik ausmachen und die eine Gesellschaft aber auch immer wieder vor die Herausforderung stellen, sich zu verständigen auf ein Gerüst an Wahrheit, auf eine Basis. Wer lügt, der hat den Vorteil, dass er im Voraus weiß, was das Publikum hören möchte. Der Fliegenschiss der Weltgeschichte ist eine bewusste Lüge, um eben eine Klientel anzusprechen, die das hören wollte. Das Kernproblem der Lüge ist aber, und das sehen wir nun in seiner Kernform, in seiner Exzessform in den USA, dass dieses prinzipielle Lügen, das Lügen aus Prinzip lediglich erreicht, dass die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit aus dem Bewusstsein der Menschen verschwindet. Das heißt, wir verlernen tatsächlich, uns zu einigen auf eine Basis. Und das ist tatsächlich das, wo dann eine Gesellschaft auseinanderfällt, wo eine Gesellschaft sich nicht mehr verständigen kann und wo es dann zu den schlimmsten Exzessen kommt. Sie sehen es hier, eine Tat, zwei Welten, Kenosha, Wisconsin, USA, vor 3 Wochen war es, glaube ich, eine Protestbewegung mit Gewaltausbrüchen, ausgehend von der Black Lives Matter-Bewegung oder von gewaltbereiten Elementen darin. Daraufhin eine Gegenbewegung, Milizen, die sagen, sie schützen die Stadt, die glauben, sie können sich die staatliche Autorität borgen, um mit Hilfe ihrer Waffen für Ruhe zu sorgen. 2 junge Männer, Kyle Rittenhouse, den Sie links sehen, und Gage Großkreuz, den Sie rechts sehen. Kyle Rittenhouse, der bei dieser Tankstellenbewachung dabei war und dort dann jemanden erschossen hat, auf der Flucht noch 2 weitere Menschen erschossen und einen schwer angeschossen hat, nämlich rechts Gage Großkreuz, der nachts auf die Straße gegangen ist als selbsternannter Sanitäter oder ich weiß es nicht, was er wollte. Er war Teil der Black Lives Matter Bewegung und protestierte dagegen. Aber eine Gesellschaft, eine Welt, die 2 Wahrheiten hat. Die eine, da ist Anarchie, hier muss Schutz sein, hier muss bürgerliche Ordnung hergestellt werden. Wir machen das als Bürger, als Miliz. Auf der anderen Seite ein Mann, der sagt, es geht hier um liberale Freiheiten, es geht um die Offenheit der Gesellschaft, es geht darum, dass die Rechte von Minderheiten, von Schwarzen geschützt werden und dass sie durchgesetzt werden. Und dazu gehe ich auf die Straße. Wir haben tatsächlich in den USA das Exzess dieser Identitätsbewegung nun zu beobachten. Natürlich auch ganz stark befeuert durch Medientechnologie, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sonst wird es zu lang, aber durch Medientechnologie, die wir in den letzten 10 Jahren alle selbst dabei sind zu verarbeiten, in unser Leben zu inkorporieren, in ihr Studentenleben, in unser Arbeitsleben als Medium selbst. Eine enorme Beschleunigung der Information, eine permanente Zugriffsmöglichkeit auf Informationen, enorm viele Medienkanäle, deren Glaubwürdigkeit weder hinterfragt noch geprüft noch kontrolliert wird. Social-Media-Kanäle, die im Prinzip eine Freiheit vorgaukeln, die inzwischen sich zu einem Art Strick um den Hals für viele zu entwickeln beginnt. Social-Media-Unternehmen, die neuerdings Fact-Checking und Wahrheitsidentitätsprüfung einsetzen, die Warnhinweise an ihre Meldungen schreiben, bis hin zum Präsidenten, der dann identifiziert wird als jemand, der eben Unwahrheiten verbreitet. Sie sehen es zum Beispiel an diesem Thema, was ich eben auch zu Eingangs korrigiert habe mit der Frage, bin ich Mitglied im Beirat der Bundeszentrale, Bundesinstitut für Sicherheitspolitik. Da war ich tatsächlich mal für wenige Jahre Mitglied, bin dann wieder ausgeschieden. Ich wurde gebeten, sozusagen als Teil einer gesellschaftlich relevanten Gruppe, nämlich der Medien, dort im Beirat zu sitzen. Beiräte gibt es überall, die gibt es beim Bäckereihandwerk und die gibt es eben bei der Sicherheitspolitik auch. Aber dieses Thema hat Füße bekommen, weil Unwahrheiten verbreitet wurden und weil Zusammenhänge hergestellt wurden. Dinge, die Sie heute bei Google so schnell nicht mehr finden, die aber für 5, 7 Jahre meine Identität sehr stark bestimmt haben im Netzleben, weil dort tatsächlich eine sehr starke Schieflage erzeugt wurde über meine Biografie. Google hat inzwischen die Suchalgorithmen geändert, weil sie gemerkt hat, wie diese Schieflage tatsächlich die Glaubwürdigkeit auch des eigenen Angebots zerstört. Und deswegen hat sich das auch bei mir geändert. Dieser neue Populismus-Typus in der Politik, er befriedigt eine Nachfrage nach Deutung, er gibt Antworten auf Probleme, die tatsächlich dann in diese Suche nach Identität gestellt werden, die aber auch objektiv da sind, die in einer Gesellschaft, die so unter Strom steht wie die unsere, absolut ins Zentrum gerückt sind. Dieser Populismus-Typ schafft es, alle komplexe Probleme zu vereinfachen. Welthandel, Klima, Nahost, Putin, ist China gut oder böse? Das sind alles relativ komplexe und große Fragen, die jeden Einzelnen von uns überfordern, wenn er sich nicht hauptberuflich damit beschäftigt. Und ich kann Ihnen sagen, ich beschäftige mich hauptberuflich damit und selbst mich überfordert das nicht, gibt es auch kein Problem zu. Aber sehr viele Menschen möchten sich daraus verabschieden. Sehr viele Menschen möchten sich diesem Entscheidungsdruck, diesem Komplexitätsdruck entziehen. Und Es vereint sie da schließlich die Wut, es vereint sie die Angst vor dem Abstieg, ich habe das vorhin schon erwähnt, es vereinfacht sich die Suche nach der Simplizität, auch die Sehnsucht nach einer alten Zeit, die Nostalgie. Sie möchten nicht das sein, was sie empfinden, dass sie nutzlos erscheinen oder als dumm hingestellt werden oder als veraltet hingestellt werden. Nein, sie wollen auch Wert erfahren in ihrem Leben. Und sie sind dazu bereit, auch demokratische Standards auszuhöhlen. Das haben wir bei Trump ganz massiv erlebt. Wir haben erlebt, dass die klassischen Träger von Identität, auch in den USA, aber auch bei uns, wenn Sie sich umschauen, der Staat, die Kirche, die klassischen Milieus, die Arbeitermilieus, die sozusagen gefügte Klassengesellschaften, dass diese Identitätskonzepte zerbröseln und stattdessen neue Argumentationsmuster greifen. Die Kluft zwischen Elite und Volk, das ist ein Klassiker, aber der wird eben wieder erwähnt. Die Vorstellung einer direkten Volksherrschaft, lasst uns doch über alles abstimmen, Todesstrafe, ja oder nein. Die Medien als Feindbild, natürlich auch, weil die Medien als Zwischeninstanz tatsächlich sehr, sehr viel Macht hatten, als Filterinstanz, als Instanz, die die Politik auch entflechtet hat, weniger komplex gemacht hat, weil sie es reduziert auf das, was wirklich wichtig ist. Heute müssen sie diese Entflechtungsarbeit selbst leisten und sind häufig damit überfordert, weil das auch tatsächlich einen gewissen professionellen Umgang damit mit Politik erfordert. Und dass nicht jeder in der Bevölkerung sich zumuten muss, das erfordert die Politik oder die Demokratie auch nicht. Aber wir leben halt in einer kommunikativen Zeit, wo dieser Zwischenschritt nicht mehr da ist. Die Frage nach dem kontrafaktischen Beweis, macht es Trump besser, ist für diese Leute irrelevant. Wenn es schief geht, sind es die anderen. Und man sieht es ja auch in seinen Argumentationsmustern, selbst wenn er jetzt während der Corona-Pandemie noch auf seinen großen Wahlveranstaltungen war, die dann doch nicht mehr ganz so groß ausgefallen sind. Es waren die anderen. Obwohl er an der Spitze des Staates steht, gibt es eine Deutung, dass für Corona nun andere zuständig sind. Heute konnten Sie das in Reinform wieder sehen bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen, bei der Generalversammlung, die virtuell ausgetragen wird. China ist der Feind und China ist der Grund und China muss zahlen. Der Wunsch nach identitärer Geschlossenheit wird so immer größer. Und insofern haben wir es mit einem fast schon paradoxen und enormen bedenklichen Phänomen zu tun. Der Liberalismus, den wir versuchen aufrechtzuerhalten in unseren offenen und freien Demokratien, dieser Liberalismus, diese Vielfalt, sie nährt den Populismus. Sie nährt auch diesen Wunsch nach Identität, weil er zu viele Menschen überfordert. Das heißt, der Populismus nährt sich vom Liberalismus, er nährt sich von der offenen und von der freien Gesellschaft. Er beruht nicht auf mangelnder Bildung am Ende. Er beruht auch nicht darauf, dass hier ein Klassenkampf stattfindet. Nein, er beruht auf einem übermächtigen Wunsch nach Identität. Und diesen Wunsch, den verspürt man auch in Deutschland immer stärker, den verspürt man weltweit. Und er wird die prägende Kraft sein für unsere Politik der nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte. Ich habe Ihnen hier ein paar Titel aufgezeigt, die in den letzten Jahren auf den Markt kamen. Das sind vor allem amerikanische Bücher, die sich mit dem Thema Identität und dem Thema Liberalismus und Lüge beschäftigen. Das Thema Identity Politics, wie wir es inzwischen in Deutsch auch nennen, es ist zentrales Element der populistischen Renaissance. Die Rückkehr des Tribalismus auf der einen Seite, also die Lust, sich in immer kleinere Gruppen, Identitätsgruppen zu verkriechen und dort Halt zu finden, die beschleunigt auf der anderen Seite eben auch die reaktionäre Rückwendung in eine vormoderne Welt, also die Gegenbewegung. Identity Politics hat hat, und das ist wichtig nochmal daran zu erinnern, ihren Ursprung in den emanzipatorischen Bewegungen tatsächlich unterdrückter Gruppen vor 100, 150 Jahren, Wahlrechtsbewegung, Frauenrechtsbewegung, ganz klare große Unrechtssachverhalte, die festgestellt wurden und dann eben von Bewegungen, die sich der Identitätspolitik verschrieben haben, zur politischen Agenda gemacht wurden. Heute haben wir dieses Thema Identity Politics natürlich einer enorm höheren Differenziertheit zu beobachten. Es ist jetzt viel stärker geprägt von dem Charakter auch der Viktimisierung, dass man sagt, ich gehöre dieser Gruppe an, weil ich unterdrückt bin, weil ich einer Minderheit angehöre, die ihre Rechte einklagt, die teilhaben möchte, die auch von dem Kuchen partizipieren möchte. Insofern beiträgt sowohl auf der linken, als aber auch auf der rechten Seite natürlich ganz massiv zu einer Neudefinition des Stamms. Also was ist meine Identität, was ist meine Gruppe, was ist mein Stamm? Sind es die Reichsbürger, sind es die Corona-Bürger, ist es QAnon? Und so ein Stamm zeichnet sich eben aus durch das, was wir da gesehen haben von auf den ersten Slides bei dem Autokorso in Portland oder beim Sturm auf den Bundestag. Das ist richtig Stammesverhalten, das Sie beobachten können. Es ist auch ein Triumphalismus, der damit verbunden ist, der Ihnen Genugtuung liefert und der Ihnen sagt, ja, da bin ich richtig. Der andere Stamm ist besiegt, er ist überwunden. Wir haben uns durchgesetzt. Von links kommt die Identitätspolitik vor allem eher aus den sehr, sehr gebildeten Kreisen, natürlich ganz stark verwurzelt in den Universitätsmilieus in den USA, sehr, sehr stark zu sehen. Die Cancel Culture als die Ausgeburt dieser Identitätspolitik, also die Kultur, die verbietet, dass man überhaupt nur teilhaben kann an einer Debatte, weil man nicht Teil dieser identitären Gruppe ist. Aber natürlich auch die Identitätspolitik von rechts durch White Nationalism, Supremacy-Bewegungen, die sich wechselseitig Begriffe aneignen, die Definitionshoheit zu erringen versuchen. Wenn Sie sich erinnern an die Berliner Demonstration, die uns da vor zwei Wochen alle so geschockt hat, da liefen dann Leute mit Plakaten durch die Straße und sagten, wir wollen einen runden Tisch, wir sind die Demokratie, wir sind das Volk. Das sind alles Begriffe, die tatsächlich die Demokratiebewegung beim Zusammenbruch der DDR geprägt hat, die tatsächlich demokratische Begriffe sind. Und insofern versucht diese Bewegung, die demokratischen Elemente für sich zu reklamieren.
Ja, Herr Cornelius zitiert ja in seiner Rede Hannah Arendt und sagt, Meinung gehört zu den unerlässlichen Voraussetzungen für Macht und identifiziert ja nicht zuletzt die Lüge als Mittel der Politik. Sind Ihrer Meinung nach Lügen wirklich Teil einer Demokratie?
Nun, gelogen wird ohne Zweifel. Ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob uns sagen die doch noch sehr stark in der Aufklärungsphilosophie steckende Betrachtung von Hannah Arendt da fürchterlich viel weiterhilft. Es ist ja so, dass wir in einem Zeitalter erleben, dass sein unmittelbares Vertrauen in die Wahrheitsfähigkeit längst verloren hat. Sie sehen das zum Beispiel daran, dass ja der berühmte Fact-Check-Count in der Washington Post, der vergibt ja Pinocchios, von 1 bis 4, glaube ich, für völlig daneben 4 Pinocchios. Ein bisschen zweifelhaft, ein Pinocchio. Und das suggeriert ja schon, dass die Wahrhaftigkeit sozusagen ein Kontinuum bildet mit der Lüge. Ja, und das heißt also, der Aufklärungsglaube an die Wissbarkeit der Welt und die Identifizierbarkeit dessen, was wahr ist, der ist ja durch die Postmoderne längst erschüttert gewesen. Und man sieht das im Medialen auch, oder die Wurzel dessen im Medialen scheint mir das Format Crossfire zu sein, das CNN in den, glaube ich, späten 80er, frühen 90er Jahren eingeführt hat. Das ja darauf beruhte, dass man einen linken und einen rechten Kommentator hatte, die sich dann eben im Crossfire befeuert haben. Und da hat sich herausgebildet diese Anschauung, dass sagen, das Wahre oder die Annäherung an der Wahrheit im Prinzip in der Mitte liegt. Und dadurch wird Wahrheit zu so einer Art Durchschnittskonstrukt, das natürlich bei Weitem nicht die epistemologische Wucht hat, die Wahrheit in dem Aufklärungssinne mal hatte. Und von daher denke ich, kann man auch so ein bisschen erklären, wieso der Umstand, dass Trump nun in der Tat lügt wie gedruckt, dass ihm das eigentlich nicht schadet, weil es kommt darauf nicht an. Ich fand übrigens, dass die Kellyanne Conway hat mal was sehr Kluges gesagt. ganz aus Versehen. Und das war, gehen wir mal zurück in die Tage nach der Inauguration Trumps, das wäre jetzt also Januar 2017. Da gab es ja diese berühmte erste Pressekonferenz von Jean Spicer, wo er behauptet hat, dass die Inaugurationscrowd bei Trump größer war als je in der Geschichte zuvor.
Ich erinnere mich.
Und dass er auch verteidigt hat auf mehrfaches Nachfragen hin und dann am Schluss gesagt hat, es war die größte Crowd, Punkt. Und tags drauf wurde Kellyanne Conway dann, glaube ich, bei NBC, wenn ich mich recht entsinne, interviewt. Und da kamen sie dann so nach einigem Hin und Her auf diesen Begriff der Alternative Facts. Und im weiteren Verlauf des Interviews hat sie eigentlich gar nicht den Versuch unternommen, die Wahrheitsmöglichkeit der Spicerschen Behauptung aufrechtzuerhalten. Das hat sie eigentlich gar nicht weiter interessiert, sondern es war dann eigentlich ein Give and Go über bestimmte andere Dinge, von denen sie meinte, dass sie Fakten wären, die in der Presse nicht berichtet worden seien. Und das heißt also, der Umstand, dass sie der Meinung ist, dass bestimmte Dinge nicht berichtet worden sind, die man hätte berichten sollen, legitimiert die Falschheit der Speicherschen Aussage und reduziert das auf Alternative Facts. Und meines Erachtens hatte sie da durchaus, sie hatte einen Punkt, was den Umgang mit Wahrheit auch mittrifft. Und es wäre in der Tat nach meinem Dafürhalten so, dass man den Umstand, dass Trump Trump sich selber durch seine permanenten Lügen und auch durch den permanenten Nachweis dessen, dass er die Unwahrheit gesprochen hat, sich nicht schadet, das muss man, denke ich, verstehen vor dem Hintergrund dessen, dass es insbesondere bei der Klientel, die Trump versucht zu bedienen, um die Wahrheitsfrage überhaupt nicht geht, sondern es geht um Empfindlichkeit, es geht um die Sicht auf die Welt und nicht darum, ob die stimmt oder nicht.
Wie kann man denn Ihrer Meinung nach eine Art Bullshit-Resistenz entwickeln in diesem Sinne, die ja auch nicht zuletzt für eine bessere Verständigung in der Gesellschaft von Nutzen sein könnte?
Keine Ahnung. Nee, es ist ja in der Tat so, dass wir mittlerweile ein Mediensystem haben, wenn wir jetzt also insbesondere auch die sozialen Medien mit einbeziehen, wo alles, was unter Umständen Bullshit-Resistenz produzieren könnte, gnadenlos abgebaut worden ist. Ja, das heißt, wir haben hier dann Anything Goes in den sozialen Medien, und wenn man sich nur den Kern der QAnon-Verschwörungstheorie anguckt, dann ist das für jeden, der nicht Teil dessen ist, ist es ja so von völliger Absurdität, dass man sich ja fragt, wie Leute da überhaupt auf so eine Gedanken kommen können. Und von daher weiß ich nicht, wie man in so einer medialen und Kommunikationsstruktur allzu viel retten kann. Jedenfalls die Versuche bei Twitter oder YouTube oder Facebook, dann durch irgendwelche Warnhinweise oder durch das Sperren von einzelnen Sites und so wieder Rationalität und also kommunikative Rationalität durchsetzen zu können, erscheinen mir völlig hilflos.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie stehen Sie denn zu den Fast-Checking-Methoden in den sozialen Medien?
Ich finde es besser, dass sie da sind, als wenn sie nicht da wären. Ich habe nur auch die Befürchtung, dass sie nichts bewirken. Also ich meine, sie können einzelne Personen vor Defamation schützen, vor Beleidigungen schützen, vor unmittelbaren Unwahrheiten schützen, aber ich glaube nicht, dass man auf dem Wege in der Lage ist, einen rationaleren politischen Diskurs durchzusetzen.
Ja, Herr Cornelius spricht ja in seinem Vortrag über Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten, die auf Konsens beruhen und somit wandelbar sind. Er argumentiert hier wiederum auch über Hannah Arendt und reißt die Frage auf, ob Wahrheit Ansichtssache sei. Nun steht im November ja die amerikanische Präsidentschaftswahl an, und es dreht sich hierbei ja nicht zuletzt auch um den Kampf um Wahrheit. Wie kann Ihrer Meinung nach denn ein Ex-Vizepräsident und erfahrener Politiker gegen einen Reality-Star argumentativ und im Allgemeinen ankommen?
Na, Sie stellen ja Fragen. Es ist in der Tat, es dauert ja nicht mehr lange hin bis zur ersten Debatte. Wann soll die sein? Glaube ich, ist das nächsten Donnerstag oder
ja.
Irgendwie so?
Donnerstag auf Freitag, ja.
Und ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, wie das wohl sein könnte und wie das ausgehen könnte und wie Biden sich verhalten könnte. Und ob er sich verunsichern lässt durch Trump, der jetzt als Bully wirklich, wirklich seine Qualitäten hat. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich irgendwie fürchte, dass es nicht gut ausgeht. Also die Art und Weise, ich weiß nicht, ob Biden anfällig wäre für die Strategie, die Trump seinerzeit bei Hillary Clinton gefahren ist, nämlich dass er ständig hinter ihr rumgegeistert ist und so. Er ist auch groß und massig, würde ich sagen, über die Schulter geguckt hat. Vielleicht hustet er Biden an, ich weiß es nicht. Es ist, ich denke im Prinzip, ruht Bidens Hoffnung darauf, dass Trump in den letzten 3,5, 4 Jahren nicht in der Lage war, denke ich, seine Basisanhängerschaft auszubauen und dass er wenig getan hat, um unentschiedene Wähler auf seiner Seite zu halten. Er war damals 2016, war eine relativ unbekannte Größe als Politiker. Das heißt, er konnte durchaus Leute, Wähler anziehen, die einfach Hillary nicht mochten. Und der Hillary nicht mögen Faktor ist in den USA nun mal nicht ganz unbedeutend. Mhm. Dass es ihm gelingt, die Koalition zusammenzuhalten, scheint mir unwahrscheinlich, obwohl ich bin ein gebranntes Kind, ich habe vor 4 Jahren auch zu denen gehört, die gesagt haben, Trump hat absolut keine Chance, diese Wahl zu gewinnen. Mhm. Und ich lag fürchterlich falsch. Allerdings muss man sich ja auch überlegen, wie das ist einmal nur ein Electoral College Sieg war und keiner in der Popular Vote, und dass man die Stimmen, die er hatte, schon sehr genau verteilen musste, um die Electoral College Votes tatsächlich so zu maximieren, dass er über die 270er Schwelle hinauskam. Also ich bedenke, wie es gab 3 Staaten, 3 Swing States, die alle ganz, ganz knapp für Trump gefallen sind, und dass sich sowas in der Form wiederholt, halte ich jetzt nicht für so wahnsinnig, wahnsinnig wahrscheinlich. Mhm. Ansonsten denke ich, ist die Sinnhaftigkeit der Presidential Debates ist etwas, das man prinzipiell anzweifeln kann. In dem Fall halte ich sie für besonders sinnlos. Weil es geht, wenn das setzt ja voraus, dass die Beteiligten, also sowohl diejenigen, die debattieren, als auch die Wähler, die sich anhand solcher Debatten entscheiden sollen, für wen sie sind, dass die in irgendeiner Form der Vorstellung anhängen, dass Politik und politische Vernunft was mit Deliberation zu tun haben und sich gegenseitig überzeugen und so weiter und so fort. Und das scheint mir hier in absolut keiner Weise der Fall zu sein. Mhm.
Herr Cornelius gibt ja zu verstehen, Liberalismus nährt den Wunsch nach Populismus und Identität, da sich die Menschen seiner Meinung nach in dieser Form von individueller Freiheit überfordert fühlen. Wie sehen Sie denn das Zusammenspiel aus Liberalismus und Populismus?
Ich glaube, der Cornelius hat da nicht ganz Unrecht, obwohl ich das Verhältnis ein bisschen anders skizzieren würde. Mhm. Nach meinem Dafürhalten ist ein Teil der Populismusgeschichte, durch die wir im Moment durchgehen, ja nicht nur in den USA, sondern in sehr vielen, nicht nur westlichen Demokratien, sondern Brasilien, Bolsonaro, Modi in Indien, Erdogan und so weiter und so fort. Mindestens ein Teil der Geschichte scheint mir darin zu liegen, dass unsere Gesellschaften, und jetzt spreche ich wieder vor allem von den Westlichen, ziemlich gut darin sind, liberal zu sein, aber nicht so fürchterlich gut darin sind, demokratisch zu sein. Mhm. Zur Erläuterung. Wir haben die Gewohnheit, Liberalismus und Demokratie als quasi Synonyme zu betrachten. Es ist weitgehend so, dass die Vorstellung herrscht, dass die zwei unverbrüchlich zusammengehören oder vielleicht sogar dasselbe sind. Das ist tatsächlich ja nicht der Fall, sondern es sind zwei voneinander unabhängige ideologische Strömungen, die im 19. Jahrhundert eher durch historische Koinzidenz zusammengezogen wurden. Also was ihnen gemeinsam war, war der Widerstand gegen die Ancien Regimes, wie sich das etwa in dem revolutionären Zyklus von 1848-49 geäußert hat. Tatsächlich beruhen sie aber beide auf unterschiedlichen ideellen Voraussetzungen. Liberalismus ist letztendlich eine Ideologie des Rechts des Einzelnen. Und Demokratie ist eine Ideologie der des kollektiven Treffens von Entscheidungen. Mhm. Und das heißt, die Koexistenz von diesen beiden in der Form liberale Demokratie war nie ohne Spannung. Mhm. Und nun gab es durchaus Theoretiker im 19. Jahrhundert, die diese Spannung sahen und das interpretiert haben als so eine Art Happy Medium, wo die Demokratie das potenziell Elitäre des Liberalismus kontrolliert und der Liberalismus das potenziell Plebeische der Demokratie in Schach hält, so dass sich dann daraus was ergibt, was sozusagen ein bricolageartiges Gebilde ist, also von keiner ideologischen Reinheit gezeichnet, aber gleichwohl auskömmlich und funktionierend. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es ja eigentlich so, dass sich dann diese Vorstellung durchgesetzt hat, dass Liberalismus und Demokratie mehr oder minder das Gleiche sind, beziehungsweise zumindest notwendig aufeinander Bezug nehmen müssen, so dass also Demokratie ohne Liberalismus nicht mehr vorstellbar war und vice versa. Die Vorstellung von dem Spannungsverhältnis zwischen Liberalismus und Demokratie hat sich aber durchaus immer wieder in der Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg zu Wort gemeldet. Und vielleicht der schärfste Kritiker der liberalen Demokratie, der seine Kritik festgemacht hat an diesem Spannungsverhältnis von Liberalismus und Demokratie, war mit Sicherheit Carl Schmitt. Mhm. Und wenn man den heutigen Populismus verstehen will, dann glaube ich, ist es sehr sinnvoll, sich insbesondere seine Schrift zur Krise des gegenwärtigen Parlamentarismus und dort vor allem das berühmte Vorwort zur zweiten Auflage anzugucken. Mhm. Da ist es nämlich so, dass Schmitt diese Spannung zwischen Liberalem und Demokratischen so weit maximiert, dass die beiden tatsächlich zu Gegensätzen werden. Und er zeichnet dann irgendwann ein Bild von Demokratie, das eigentlich die Vorstellung evoziert, dass Mussolini auf seinem Balkon, wenn er zu seinen Anhängern spricht, ein unmittelbarer Ausdruck eines demokratischen Volkswillens sein kann, als alles, was man durch eine Wahl und diesen ganzen Apparatus des geheimen Abstimmens und der Aggregation und so weiter und so fort herstellen kann. Und ich sehe heute schon sehr vieles in den populistischen Bewegungen, das in eine ähnliche Richtung weist. Und der Hintergrund dessen ist meines Erachtens der, dass, wie gesagt, wir heute Gesellschaften haben, die wirklich sehr gut darin geworden sind, liberal zu sein. Und ich meine das in einer völlig unzynischen Form. Und ich denke dabei auch keineswegs nur an die Sicherung des Rechts auf Eigentum, sondern die Liberalität gegenüber Lebensentwürfen, gegenüber der Umstand, dass wir heute Gay Marriage haben, in den meisten westlichen Gesellschaften, wo es, man muss sich nur mal vorstellen, wie lange es dauerte, bis männliche Homosexualität nicht mehr unter Strafe gestellt war. Wenn man sich vorstellt, dass als ich noch in eine Gesellschaft hineingeboren wurde und in ihr aufgewachsen bin, die so unliberal war, dass Frauen, verheiratete Frauen, vor seinen Job annehmen konnten, die Einwilligung ihres Ehemannes einholen mussten. Mhm. Und wenn man sich diese Dinge vor Augen hält, dann muss man schon sagen, wir sind gut im Liberalsein. Gleichzeitig, glaube ich, sind wir nicht fürchterlich gut im Demokratischsein. Was ich damit meine, ist Folgendes. Unser universelles Wahlrecht ist durchgesetzt. Es gibt eine große Freiheit für parteiliche Betätigung, das ist alles ganz okay. Aber wir beobachten auch, dass Parteien, die noch vor nicht allzu langer Zeit für relativ eindeutig differente Vorstellungen davon, wie eine Gesellschaft aufgebaut und sein soll und funktionieren soll, stehen konnten, das heute nicht mehr tun. Und das heißt, die Wahlmöglichkeit, die sich einem in den 60er Jahren zwischen Union und Rechter und Sozialdemokratie und Linker präsentiert hat, die präsentiert sich in dieser Form heute nicht mehr. Und das ist ein Phänomen, das wir in sehr vielen Ländern beobachten können. Dazu kommt noch, dass sich in den letzten Jahren, und das hängt wiederum mit dem Erstarken von populistischen Parteien zusammen, unsere Parteiensysteme in den Ländern, die eben nicht Mehrheitswahlrecht, sondern Proportionalwahlrecht haben, in der Regel entscheidend vergrößert haben. Und wenn Sie nur mal überlegen, wie die Situation in Deutschland etwa ist, ist es doch so, dass sich Koalitionen mittlerweile nicht mehr so sehr berufen können auf eine ernsthafte programmatische Übereinstimmung oder ein gemeinsames Großprojekt, wie das zum Beispiel in der sozialliberalen Koalition von SPD und FDP Ende der 60er Jahre war, sondern das sind im Prinzip arithmetische Produkte. Mhm. Ja, also so nach der letzten Bundestagswahl, da hat man ja dann Jamaika versucht, bis Lindner dann ausgebrochen ist, und dann fiel es eben wieder zurück auf die andere arithmetisch mögliche Option. Und in dem Zusammenhang finde ich es auch interessant zu beobachten, dass die Länder, in denen sich das Phänomen folgenlose Wahlen sehr früh schon und sehr offensichtlich gezeigt hat, dass das auch die Länder waren, die sehr früh darin waren, nicht nur populistische Parteien zu generieren, sondern auch Populisten in Regierungen zu bringen. Was ich meine, ist Österreich und Italien. Mhm. Bei Italien denke ich an Berlusconi. Gerade in Italien ist es ja so, dass wir also bis zum Kollaps des Parteiensystems 1990, den Manipoliti-Skandalen, eine Situation hatten, wo wir ein Vielparteiensystem hatten. Eine Politik, die auf der Ebene der Kabinette und Regierungen wahnsinnig unstabil war, was dazu führte, dass die Italiener ständig am Wählen waren. Und gleichzeitig war es so, dass völlig wurscht, wie die Italiener gewählt haben, eigentlich immer das Gleiche rauskam, nämlich eine Koalitionsregierung mit der Christdemokratie als der größten Partei. Und das ist natürlich unter dem Aspekt von demokratischer Responsivität eine wahnsinnig frustrierende Erfahrung. Weil das den Leuten ja kommuniziert, dass es letztendlich nicht fürchterlich darauf ankommt, was sie wählen, es kommt eh immer das Gleiche raus. Und einen ähnlichen Effekt hatte eben eine relativ lange Kette von großen Koalitionen von ÖVP und SPÖ in Österreich. Und wir können uns dem Problem allmählich auch ausgesetzt sehen, in dem Maße, wie eben Koalitionsregierungen, die nicht CDU, CSU und SPD zusammenbringen, schwer möglich sind. Und von daher ist es halt so, dass ich das Gefühl habe, dass Leute durchaus Gründe haben, der Ansicht zu sein, dass die demokratische Seite dieser liberalen Demokratie nicht so fürchterlich gut funktioniert, weil sie beobachten können, dass der Zusammenhang zwischen Wahlen und dem, was dann politisch an Entscheidungshandeln erfolgt, eher locker ist. Und dazu kommt natürlich auch noch die Neigung der Politik zur Entpolitisierung von insbesondere solchen Themen, die potenziell Unfrieden stiften können. Ja, es ist ja also, was ich mit Entpolitisierung meine, das ist, dass man also Dinge, die traditionell als politisch verhandelbare Streitfragen betrachtet wurden, aus sozusagen dem politischen Diskurs rausgelöst und in einen anderen Diskurs eingefügt werden. Mhm. Zum Beispiel in einen Fachleute-Diskurs, das, was man mit Expertokratie meint. Mhm. Und das ist in keiner Weise gemeint als ein Plädoyer gegen den Rekurs auf Fachwissen oder Wissenschaft. Es ist allerdings ein Plädoyer dagegen, das Fachwissenschaftliche die politische Entscheidung ersetzen zu lassen. Ja, und das heißt, wenn es zum Beispiel um so Fragen wie Sozialstaatsreform geht, da ist es eine Möglichkeit, wenn traditionell hat man das eben so behandelt, dass das eine Frage des Zugangs zu Ressourcen war, unterschiedlicher politischer Lager, um eine bestimmte Entwicklung herbeizwingen zu können, die dann auf entweder mehr Sozialstaat, mehr Umverteilung oder auf weniger Sozialstaat, weniger Umverteilung hinauslief. Aber das wurde immer als eine politische Frage behandelt, die sich nach entweder Normen und oder Interessen sortiert und eine Seite verliert dann halt. Und wenn ich mir aber überlege, was der Argumentationszusammenhang war, mit dem etwa die rot-grüne Regierung Schröder-Fischer, die ja die nachhaltigsten wohlfahrtsstaatlichen Reformen durchgeführt hat in der jüngeren Vergangenheit, wenn ich mir vor Augen führe nochmal, wie da der Argumentationszusammenhang war für etwa Hartz IV und diese ganzen Dinge, dann hatte das eigentlich mit einer politischen Präferenz gar nicht viel zu tun, sondern es war ein Argumentieren in Alternativlosigkeit. Da hieß es eben, wir leben in einer globalisierten Welt und wir haben im Prinzip nur die Wahl zwischen der Erhöhung unserer Wettbewerbsfähigkeit oder dem Zurückfallen hinter die wirtschaftliche Entwicklung von anderen. Und damit war die Verteilungsfrage mehr oder minder vom Tisch. Zumindest verlor die Perspektive des Sozialstaats als eines sozusagen universellen Ausgleichsmodells allen utopischen Charakter, wurde was rein Defensives und wurde damit auch immer mehr zu so einer Art Notnagelwohlfahrtsstaat. Mhm. Und wenn man das etwa vergleicht mit der Art und Weise, wie Sozialdemokraten in früheren Zeiten über die Perspektive des Wohlfahrtsstaatlichen gesprochen haben, dann ist das eine wahnsinnige Verarmung. Und das hat natürlich viel damit zu tun. Ich sehe da gar nicht beim handelnden Personal gar nicht viel, gar keinen bösen Willen oder so. Es hatte schon auch was mit der ideologischen Dominanz des Neoliberalismus zu tun. Mhm. Also es wurde einem einfach das dominante ökonomische Rational war eben einfach, dass Märkte Dinge besser können als Nichtmärkte. Und dass man deswegen einen Wohlstandspreis bezahlt, wenn man als Staat, also als Nicht-Marktakteur in Marktzusammenhänge eingreift. Und dass man deswegen da gar nicht drumherum kommt. Und das heißt aber auch, dass man einen ganz wesentlichen Aspekt dessen, was wir traditionell in unseren Gesellschaften politisch verhandelt haben, vom Tisch des Politischen genommen hat und in zu einer technischen Frage umgemünzt hat. Und diese Tendenz zum Entpolitisieren, das ist eine, die ist nicht rundum negativ. Es ist relativ häufig so, dass man Entpolitisierung nutzen kann als ein technisches Mittel, um sehr konfliktreiche Konstellationen weniger konfliktreich zu machen. Weil wenn es mir gelingt, auf eine bestimmte Sachfrage einen entpolitisierten, expertokratischen Blick zu werfen, und dann nehme ich sehr viel Feuer aus der ganzen Debatte. Und es ist natürlich auch gar kein Zufall, dass der absolute Weltmeister in Depolitisierung ist die Europäische Kommission. Und wenn Ihnen ist sicher vertraut, diese ganze Sprache von Best Practices und so fort, ne? Mhm. Was ja auch immer darauf abzielt, Dinge, mögliche Konfliktthemen nicht darzustellen als normenbehaftet oder interessenbehaftet, sondern eher in so einem technischen Verständnis zu sagen, es gibt halt bessere und weniger gute Arten, mehr oder minder das Gleiche zu tun. Und wenn das so ist, dann nehmen wir doch lieber die bessere Art. Der Hintergrund bei der Europäischen Kommission, überhaupt im ganzen EU-Gebilde, ist natürlich der, dass die Entscheidungshürden in der EU nochmal sehr viel höher sind als in den Nationalstaaten. Weil sie in der Regel sowohl eben die Regierungen der Mitgliedsländer als auch die Parlamentsmehrheit brauchen, um irgendwas durchsetzen können. Das Ganze dann auch noch in unterschiedlicher Gestalt in Supermajoritäten, die auf nationalstaatlicher Ebene im Prinzip für Verfassungsänderungen reichen würden. Das heißt, die Entscheidungshürden sind sehr, sehr hoch. Und solange Dinge als politische Streitgegenstände auf dem Tisch liegen, ist die Chance einfach riesengroß, das genügend ausscheren, um eine positive Entscheidung herbeiführen zu können. Deswegen diese Neigung zur Entpolitisierung, um da die Hürden niedriger zu legen. Das macht durchaus Sinn. Auf der Rückseite ist es natürlich auch überhaupt kein Zufall, dass diese sehr heterogene Landschaft von Populisten, die wir jetzt in Europa haben, sich zumindest in einer Sache immer einig ist, nämlich dass sie die EU nicht leiden können. Und ich führe das schon auch auf den Umstand zurück, dass die Leute bei EU-Entscheidungen halt sehr wenig das Gefühl haben, dass es da irgend sowas wie demokratische Responsibilität gibt. Das ist sicher nicht das Einzige. Es hat auch mit der Frage zu tun, wie bereit man ist, Solidarität Leuten gegenüber zu zeigen, die nicht zur selben Nation gehören. Also es ist auch eine Nationalismusfrage. Aber neben dem halte ich auch diese Geschichte für ziemlich wichtig, dass es so eine Art Lebenserfahrung dem mangelnder demokratischer Responsivität gibt, sowohl was die EU anbetrifft, aber auch auf nationalstaatlicher Ebene.
Ja, ergänzend dazu zitiere ich aus einem Artikel aus der ZU Daily von 2019, den Sie verfasst haben. Wenn in Polen und Ungarn Parlament und Justiz geschwächt und die Pressefreiheit eingeschränkt wird, wenn Trump routinemäßig unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit die Rechte des Kongresses missachtet, wenn Johnson das Parlament gegen seinen Willen suspendiert und mit der Idee spielt, geltendes Gesetz zu ignorieren, mag das Dach noch nicht brennen, aber die Lunten sind gelegt. Wird das Dach brennen, sobald Trump eine mögliche weitere Amtszeit verrichten wird?
Ich glaube, das Dach brennt ungefähr Mitternacht amerikanischer Zeit am 3. November. Es gab übrigens gerade heute in der New York Times eine Meldung, dass in einem Interview Trump sich ausdrücklich geweigert hat, zu garantieren, dass es nach dem 3. November eine friedliche Transition geben würde. Das fand ich schon ausgesprochen bemerkenswert. Es hat sich angedeutet in vielen Dingen in den letzten Tagen und Wochen schon. Aber dass es in dieser Deutlichkeit gesagt wurde, fand ich dann doch schon sehr erstaunlich. Ich will mal gucken, ob ich das gerade mal zitieren kann. Ja, es heißt ja also, President Trump's refusal on Wednesday to commit to a peaceful transfer of power enraged Democrats and again put Republicans in a difficult position as the party leader continued to make remarks aimed at delegitimizing the election. Es ist ja nun tatsächlich so, wenn es keinen absoluten Biden-Landslide gibt, dann wird die Situation in der Wahlnacht die sein, dass Trump führt. Ich glaube, es sind im Moment geht man davon aus, dass ungefähr 20% der republikanischen, aber über 40% der demokratischen Wähler Briefwahl machen werden. Das muss dazu führen, dass Trump, wenn die Wahl für ihn nicht absolut katastrophal verläuft, muss er in der Wahlnacht führen. Und er legt ja nun schon sehr lange Lunte an die Legitimität der Briefwahl. Von daher könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, das hat auch schon einen Präzedenzfall in den 2018er Zwischenwahlen, wo Trump auch bei einem Rennen, ich weiß nicht mehr, was es war, aber bei einem Rennen verlangt hat, dass die Briefwahlergebnisse nicht zählen sollten, sondern das Ergebnis aus der Wahlnacht gelten muss. Da war es auch so, dass sich dann in den Folgetagen, es hat ein republikanischer Kandidat geführt, und in den Folgetagen kamen dann die Briefwahlstimmen dazu und dann wird die Lücke erstmal kleiner und dann war klar, dass der demokratische Bewerber oder die demokratische Bewerbung gewinnen würde. Und da kam dann diese Trump-Intervention zu sagen, das, was in der Wahlnacht passiert ist, das muss zählen. Und das wird mit Sicherheit wieder so sein. Es gibt ja eine ganze Reihe von Modellspielen, die versuchen, zur Darstellung zu bringen, was denn alles, was an Szenarien denkbar ist, am 3. November und in der Folgezeit davon. Das einzige Szenario, das mir tatsächlich unplausibel erscheint, ist, dass es so läuft, wie es eigentlich immer lief, mal von Bush Gore abgesehen, nämlich dass irgendwann in der Wahlnacht einer der beiden Kandidaten seine Niederlage eingesteht und dann in den Folgewochen das Transition Team des neuen, des zukünftigen Präsidenten gemeinsam mit den Leuten im Weißen Haus zusammen die Übergabe der Macht vorbereitet. Das ist das eine Szenario, das ich für völlig unplausibel halte.
Ja, sehr spannend. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Und gerne auf ein erneutes Treffen vielleicht, bei gegebenem Anlass.
Thanks for having me.